Ich hab dein Geschenk besorgt. Hä? Was für ein Geschenk? Ich hab mir doch gar nichts gewünscht. Ah ja, doch. Ach, das. Das hast du besorgt. Ah ja? Ey, auf, komm rein.
Schneeflöckle, Weißröckle, wann kommst du geschneit? Du wohnst in dem Bögle, dein Weg ist so weit.
Und, wie findest du's?
Nee, Alter. Hm? Ja, hör mal zu, ich hab gesagt, schwedische Weihnachtstanne. Nicht schwäbische Weihnachtskanne.
Ach so.
Ah ja, gut. Ah ja, gut, jetzt ist sie da, gell? Ja, jetzt ist sie da.
Vielleicht ein bisschen Tee?
Ja, ich. Nee, ich nicht.
Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 66 der Weihnachtsedition für das Jahr 2011. Heute mit einem etwas längeren Intro, in das der Marvin so wunderschön reingelacht hat.
Kann ich mich nicht dran erinnern.
Frage ich mich, was da so lustig war.
Ja, es kommt noch wesentlich lustiger, wenn man sich das Video dazu anguckt. Ich packe den Link dann einfach mal in die Shownotes und dann könnt ihr euch das alles dann im Nachgang nochmal angucken. Ja, heute mit größerer Runde. Mein Name wie immer René. Außerdem, wie man schon vorher gehört hat, der Marvin.
Ja.
Und der Christian.
Ja.
Und zurückgekehrt aus den Bergen, die Alex.
Servus.
Ja, bevor wir dann uns, ich denke mal nur kurz über dieses kleine Desaster von gestern Abend unterhalten, kleine Ankündigung, und zwar eigentlich nur für die Menschen, die live zuhören, für alle, die das jetzt im Nachgang hören, die können noch miträtseln, aber die haben keine Chance mehr, hier dran teilzunehmen. Und zwar haben wir hier eine Kleinigkeit zu verlosen. Der liebe Herr Jesus hat mich daran erinnert, dass ich da was vergessen habe in den letzten zwei Folgen. Von daher machen wir das heute ein bisschen anders. Wir haben hier ein signiertes Plakat von Ralf Weber, und zwar, wenn ich das so richtig sehe, von seinem, war glaube ich Abschiedsspiel oder was das war, im Stadion der Eintracht 05 Wetzlar aus dem Jahre 2002. Das hat glaube ich Größe DIN A1. Und das wollen wir heute Abend verlosen, und dazu kriegt ihr während der Aufnahme zwei Fragen gestellt, die ihr dann bitte beantwortet. Ich sag euch allerdings erst nach der zweiten Frage, wo ihr die ganzen Antworten hinschicken müsst, damit ihr auch einen Grund habt, weiterhin zuzuhören.
Gute Idee.
Das hat der Marketingchef ja ganz ausgefuchst.
Die Modalitäten habe ich mir ausgedacht, aber trotzdem vielen Dank. Und zwar kommen wir schon gleich mal zur Frage Nummer 1. Und zwar, wie viele Spiele hat Ralf Weber in der deutschen Nationalmannschaft bestritten? Ist jetzt unabhängig davon, ob er eingewechselt wurde, ausgewechselt wurde, zählt beides.
Zählt nur die A-Nationalmannschaft oder zählen sie alle?
Zählt nur die A-Nationalmannschaft. Also keine U21, also, da war er nämlich auch mal unterwegs, nur die A-Nationalmannschaft. So, das war Frage Nummer 1. Und weil die Alex ja gestern das Spiel, glaube ich, nicht gesehen hat oder hoffentlich nicht gesehen hat.
Doch, die hat sich mittlerweile komplett gegeben.
Du bist irgendwie so leidensfähig, ich weiß auch nicht.
Ja.
Also grundlegend vielleicht zum Anfang, die Aufstellung hat mich ein bisschen verwundert. Rode in der Mitte, Matmur auf rechts und nur eine Spitze, die dann nicht Gekas, sondern Idrissou hieß, war jetzt nicht so die Aufstellung, die ich am Anfang erwartet habe. Ihr?
Nein, ich habe erwartet, dass Gekas nicht spielt. Also nach dem Fürth-Spiel und nach den Unmutsäußerungen von Fee irgendwie im Vorfeld, hatte ich mir schon gedacht, dass Gekas nicht von Anfang an aufläuft.
Also ich muss sagen, mich hat schon so ein bisschen verwundert. Also ich meine, ich finde es zwar gut, es hat mich auch für Matmo gefreut, dass er in der Startelf stand, aber irgendwie habe ich doch anderes erwartet. Naja, leider hat sein Startelf-Einsatz nicht lange gewährt. Ne? Musste dann in der 24. Minute raus und dann kam der alte Gurkle Gekas ja wieder rein.
Also mich hat es auch gewundert, dass er nicht mit zwei Spitzen spielt, dass der Gekas nicht spielt, habe ich mir im Vorfeld auch schon gedacht, hatte aber auf den Hoffer getippt. Hab die Aufstellung so überhaupt nicht erwartet, aber war eigentlich ein richtiger Schachzug, was zu verändern, am System zu verändern, weil auch die letzten Spiele schon scheiße waren. Und da fand ich es eigentlich, als ich es gesehen habe, dann gar nicht so übel, dass er gesagt hat, okay, heute mal anders und anders spielen. Und es hat ja auch in den ersten Minuten ging der Plan meiner Meinung nach auf.
Ja, bis zu dem Moment, wo Matmo halt verletzungsbedingt raus musste, war es in Ordnung. Also in dem Moment, wo du Idrissou vorne rausgenommen hast und ihn mehr so als, ich bin mir immer noch unsicher, war es hängende Spitze oder dann doch auf rechts, ich habe ihn, glaube ich, mehr auf rechts gesehen, hast spielen lassen und den Gekas da vorne hast rumrennen lassen, war der Druck irgendwie raus.
Ja, also ich muss, sah ich genauso. Es war irgendwie, es hat mich gewundert, dass Matmo so einen Einfluss auf das Spiel hatte am Anfang, beziehungsweise seine Auswechslung hat das ganze Konzept der Eintracht irgendwie doch über den Haufen geworfen. Das hat mich dann auch gewundert. Also unsere Offensivaktionen sind danach auch rapide nach unten gegangen, auch wenn sie am Anfang auch nicht so unglaublich stark waren. Aber wie gesagt, das hat danach nicht mehr gestimmt.
Also ich glaube, woran das gelegen ist, ist relativ einfach. Wir hatten einen geordneten Spielaufbau in dem Moment, wo der Matmo noch drin war. Wie er rauskam, ist der Idrissou vogelwild durchs Feld gelaufen. Also es ist mir hoch anzurechnen, dass er viel läuft und dass er versucht, alles zu geben. Aber dem seine Position war überhaupt nicht erkennbar. Der hat nach hinten gearbeitet, der hat auf rechts gearbeitet, der hat in der Mitte gefehlt, dann ist er wieder in die Mitte reingelaufen, dann ging über die Flügel überhaupt nichts mehr. Also es war halt wirklich vogelwild, keinerlei Konzept erkennbar und ja, komplett aus dem System draußen.
Das hing ja aber damit zusammen, dass Idrissou dann praktisch die Position ja für Matmo übernehmen musste, der ja eigentlich normalerweise sonst viel Laufarbeit macht. Und wir sind ja von Gekas gewohnt, dass er das halt nicht macht.
Ja. Ja, wobei dann halt aber die Ordnung im Spiel gefehlt hat. Ne?
Stimmt,
also da,
das stimmt, ja.
Der Rode ist dann auch ein bisschen von der Sechserposition weg und hat dann versucht, auch ab und zu mal auf die Flügel auszuweichen. Aber ja, also für mich war danach überhaupt keine Ordnung mehr im Spiel und ja, überhaupt kein wirkliches System mehr. Und das, ja, also selbst die billigen Kommentatoren auf Sport 1 haben sich ja weitestgehend darüber aufgeregt, dass alle Spielzüge gleich gelaufen sind.
Was mich persönlich an der Magnus-Szene noch ein bisschen geärgert hat, war, dass das Spiel dafür überhaupt nichts gegeben hat. Also keine Karte, nichts. Und ich meine, es war ein ganz klarer Ellbogencheck irgendwie. Und da kam halt vom Schiri nichts.
Ja, also das war schon ein bisschen unverständlich, wobei Matmo ja, glaube ich, sich im Training vor dem Spiel direkt auch schon mal eine Platzwunde am Kopf geholt hat. Und ich vermute, dass die halt jetzt einfach wieder aufgegangen ist. Von daher ist das wahrscheinlich auch relativ schnell passiert, dass er da rausgeflogen ist.
Meinst du die Platzwunde, die er vom Hoffer bekommen hat, oder?
Also so wie ich das zumindest auf Sky gehört habe, hat er sich wohl vor dem Spiel, und der hat das ausdrücklich so betont, also vermutlich weil irgendwie direkt vor dem Spiel beim Aufwärmen oder irgendwas vermutlich, schon mal eine Platzwunde am Kopf zugezogen und hat durch den erneuten Schlag dann wohl die dann wieder aufgekriegt oder wie auch immer und musste deswegen dann raus.
Vielleicht ist der Bub einfach nur ein bisschen empfindlich, ne? Also 3 Platzwunden innerhalb von jetzt einer Woche? Ordentlich.
Naja gut, ja. Gut,
als Boxer eignet er sich anscheinend nicht.
Nee.
Naja, aber ich meine, apropos Unordnung, Alex, was du vorhin dann gesagt hast, das hat sich ja dann auch mehr oder weniger auch gezeigt beim ersten Gegentor in der 32. Minute. Ich denke, das kann man auch nicht anders beschreiben wie als ein Haufen Unordnung in unserem Strafraum.
Definitiv, das ging ja gar nicht. Also der Ball läuft da Ping-Pong quer durch irgendwas. Keiner kriegt irgendwie einen Zug da rein. Nikolov hat auch nicht allzu gut ausgesehen, sich da in den Gegenspieler reinzuwerfen, dass ich dann am Boden liege und nicht mehr aufstehe. Wobei, könnte man halt auch nochmal drüber diskutieren, ob das eine Behinderung des Torwarts im Fünfer war. Weiß ich nicht so ganz. Aber war halt ein Desaster.
Ist ja schwierig in der Situation zu erkennen, weil es halt auch einfach dann so dermaßen voll da in dem im 5-Meter-Raum ist, dass du nicht sehen kannst, ob das jetzt Behinderung ist oder nicht. Ich meine, Unordnung hatten wir ja vorher auch schon. Die Geschichte, die Jakbar sich da hinten immer wieder leistet, also geht gar nicht.
Unordnung, weil wir halt keine Zuordnung haben. Also ganz ehrlich, die Innenverteidigung hat sich auch gestern wieder von ihrer schlechtesten Seite gezeigt. Das waren nicht nur die zwei Aktionen, also nicht die zwei Aktionen, die zu Toren geführt haben, wobei die beiden Aktionen es ja relativ offensichtlich gezeigt haben, dass wir in der Innenverteidigung immer noch nicht die Sicherheit haben, die wir uns wünschen. Und die Außen waren auch, da muss ich auch mal, das ist das erste Mal, dass ich jetzt meinen Lieblingsspieler kritisiere, aber Jung sah gestern auch über weite Strecken überhaupt nicht gut aus. Auch
Flanken ist halt einfach, und so weiter einfach, und so einfach durch, wenn du überlegst, ja, wie viele Spiele der jetzt von Anfang an da auf dem Platz gestanden hat, der ist halt auch einfach irgendwie körperlich nachher am Ende. Aber gerade Jakbar, da gab es ja auch so die eine oder andere Situation, die nicht zum Tor geführt hat. Wenn man jetzt mal an die eine Situation denkt, wo er sich dann da so schön austanzen lässt, Nikolov an den Ball noch rankommt und dann das 1-0 für Pauli halt einfach nur nicht fällt, weil der gegnerische Spieler so weit in Rücklage ist, dass er das Ding halt übers Tor schießt, anstatt rein.
Genau, ja.
Da haben das wir auch mehr als Glück gehabt bei der Situation.
Peinliche Was? Nummer, ja.
Es war insgesamt, also, es war keine runde Vorstellung. Ich meine, wir hatten sogar unsere Chancen. Ich würde auch mal ganz ehrlich sagen, dass das 1-0 zu einem Zeitpunkt gefallen ist, als es relativ unverdient war. Also ich fand nicht, dass die St. Paulianer jetzt so drückend überlegen gespielt haben, dass sie sich ein Tor verdient hätten. Das muss ich auch mal so sagen. Es ging über weite Strecken. Aber im Endeffekt war es halt so und die waren ein bisschen schlauer. Das 1-0 haben sie schön reingedattelt. Ja, das, wie gesagt, waren wir so falls irgendwie Verstand. Aber die Eintracht hat es auch verpasst, sich dagegen richtig aufzubäumen. Also die auch in der ersten Halbzeit haben die hundertprozentigen meines Erachtens nach doch gefehlt, oder? Verkenne ich jetzt irgendwelche Chancen, die wir hatten?
Also so hundertprozentige waren nicht dabei, aber ich sag mal, so der erste Schuss von Meier, der war nicht schlecht. Und ich glaube, die anderen 10, die waren hauptsächlich in der zweiten Halbzeit. Die Chance vom Rode?
Genau, der zweite Halbzeit. Auch in der ersten, glaube ich, oder?
Ja, aber auch in der ersten.
Die war, glaube ich, direkt nachdem wir das 1-0 kassiert haben, dann der Schuss von Rode und dann nochmal der Nachschuss von Meier, der ja dann geblockt worden ist. Also das waren schon eigentlich ganz ordentliche Chancen dabei, aber wir haben es halt irgendwie nicht geschafft, die Dinger ins Tor zu kriegen.
Ah, ich meine, gerade in der zweiten Halbzeit muss ich schon sagen, haben wir ja dann noch, also ich habe schon leichten Ruck gespürt nach der Halbzeitpause, da ging es schon ein bisschen besser vorwärts, auch wenn es insgesamt ein ziemlich großes Gegurke war. Trotzdem, aber wir haben uns wenigstens Torchancen erspielt. Und gerade halt zu der Zeit, als wir so in einer gewissen Druckphase waren, ich glaube, wir hatten aber auch Pech. Wir hatten auch, glaube ich, wir hatten auch einen Pfosten getroffen, glaube ich mal. Oder ja, genau, in der 48. Minute mal einen Pfosten getroffen. Und dann zwei Schüsse, einmal durch Idrissou, einmal durch Gekas, wo der Chauner, das muss man wirklich sagen, auch richtig gut gehalten hat, der St. Paulianische, der Torwart das von St. Pauli. Also was ich da für Wortbildung da. Naja, und dann kam gerade zu einer Druckphase kam das 2-0, was mich heute noch, gut, das geht auch erst gestern, aber
ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe es mir vor dem Spiel auch nochmal angeguckt. Ich kann bis heute nicht verstehen, dass wir es nicht schaffen, mit 4 Abwehrspielern 2 Paulianer vom Ball zu trennen, ja.
Aber das Dramatische ist, das war das zweite Mal. Bei dem vierten Spiel, da waren die Vierte einfach zu blöd, das Tor zu machen, weil da hatten wir genau so eine Situation, wo wir viel zu spät angegangen sind und den nicht richtig abgestellt haben oder auch nicht mal richtig die Grätsche ausgepackt haben, sondern immer schön hinterhergelaufen sind und diesmal hat es halt geknallt.
Du hättest an der Stelle auch gar keine Grätsche zwingend gebraucht, ja? Wenn Schildenfeld mal vernünftig im Passweg steht und nicht einfach nur locker nebenher joggt und sich die Szene anguckt, sondern da auch mal hingeht, wo man eigentlich schon 2 Minuten vorher erkennen kann, wo der Ball hingespielt wird, dann ist die Situation ruckzuck entschärft. Aber nein, wir laufen nebendran her und gucken zu wie so ein kleiner Hund.
Da ist ja. doch das eigentliche Problem bei der ganzen Kiste, dass irgendwie wir sind zu viert und teilen uns einfach überhaupt nicht auf, sondern wir am Ende, wenn man dann bei der Torsituation sozusagen die Szene sieht, ist es doch eigentlich so, dass wir wieder 2 gegen 2 stehen. Und zwar einmal Andersen auf rechts, der quasi versucht, Jakbar auf rechts, der versucht, die Flanke zu verhindern, und ja. Andersen in der Mitte, der nicht an den Ball kommt. Und Jung und Schildenfeld stehen halt beide falsch irgendwie. Schillingfeld steht im Nirvana und Jung ist viel zu spät auf den Ballführenden eingerückt. Also
ja, so falsch hat Schillingfeld zumindest, was man sich so in der Wiederholung anguckt, hat er definitiv nicht falsch gestanden. Also wenn der zwei Schritte weiter vorne gewesen wäre.
Ja, schon. Ja, er steht irgendwie nicht weiter vorne. Und meiner Meinung nach muss er sich weiter zu dem, wo der Pass hinkommt, orientieren. Also sprich, wenn später das vorschießt. Und da liegt doch das Problem. Und beziehungsweise, was Fee auch direkt in der Nachbetrachtung gesagt hat, dass man ja eigentlich sehen muss, dass Jack bei den Ball schon fast drüben im St. Pauli-Strafraum klären muss. Irgendwie, also er lässt von Anfang an, wenn er da konsequent hingeht, und da reicht ja, wenn er ihn einfach mal kurz hält. Also wir reden ja nicht von Paul. Er muss ihn einfach nur taktisch ausschalten.
Genau das ist der Punkt. Ja. Genau das ist der Punkt. Du hättest es frühzeitig bereinigen können, ohne in großartige Schwierigkeiten zu kommen. Genau. Aber da wird nicht konsequent nachgegangen, und das kann ich mir nicht anders erklären, dass man in der Rückbewegung, und ich meine, das muss ja mal überlegen, das war ein Eckball von uns. Das war keine Aktion, die durch einen Einwurf von denen entstanden ist. Es war ein Eckball von uns, und dadurch ist diese gefährliche Situation für St. Pauli entstanden. Das sind Fehler, die du einfach nicht erlauben darfst, wenn du aufsteigen willst. Das hat mich komplett fuchsig gemacht, dass die Sache danach gegessen war. Das war jedem klar. Das hatte und dann auch die Körpersprache danach war komplett im Eimer. Hast gemerkt, dass da auch keiner mehr großartig Bock hatte. Aber und das ist keine Eintracht, die letzten Eintracht 15 Minuten gibt, ja, das gab's diesmal definitiv nicht. Aber mich hat es teilweise schon schockiert, dass wir so fahrlässig an die ganze Sache rangegangen sind.
Ja, also das 2-0, wie gesagt, da ist bei mir auch fast der Dresdner Chris Stollen in den Fernseher geflogen. Also da war da habe ich auch kein Verständnis mehr, und da musste auch meine Freundin meine komplette Wutansprache dazu über sich ergehen lassen.
Ich finde es gut, dass du mit dem Chris Stoll die Klischees über Dresdner ein bisschen aufschreibst.
Bin ja auch gezogen, ich darf
das. Bei anderen Leuten fliegt Bier und die Wurst, und beim Christian fliegt der Chris Stoll. Ich bin sprachlos. Ja, man hat aber wirklich danach gemerkt, also von Siegeswille war dann da nichts mehr zu sehen. Und wenn man sich so die Kommentare auf Twitter anschaut, was dann da rumgelaufen ist, da waren sie sich alle einig, dass die Jungs alles wollen, aber dieses Spiel nicht mehr gewinnen, sondern eigentlich am liebsten schon ab der 40. Minute in Urlaub fahren. Ich glaube, das war eher so das Ansinnen von den Herrschaften.
Ja, also ich würde es nicht auf die 40. Minute sehen. Also für mich war der Knackpunkt das 2-0. Weil davor, wir hatten wirklich zu dem Zeitpunkt eine druckvolle Phase gehabt, und ich hatte das Gefühl, jetzt geht noch was. Es ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, und auch wenn noch keine hundertprozentige Chance bei rauskam, es kamen Chancen. Und es wäre, wenn das so weitergelaufen wäre, wäre das eine Sache von maximal 5 Minuten gewesen, und ich bin mir sicher, das Ding wäre drin gewesen. Und wenn wir das 1-1 geschafft hätten, dann wäre vielleicht auch der Ausgang ein anderer gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt so ein dummes 2-0 zu kassieren, auf so eine beschissene Art und Weise, das hat mich vom Fernseher demoralisiert, und ich nehme an, das hat auch den einen oder anderen auf dem Platz dann gepackt.
Ich glaube, es war bei jedem so, ja. Aber ja, weil St. Pauli war ja nicht so wunderbar stark, dass du sagen könntest, okay, das war eine ganz klare Angelegenheit. 2-0 war wirklich der Nackenschlag, der irgendwie das Gebäude zum Einstürzen gebracht hat. So, was willst du jetzt machen? Das ist halt ärgerlich. Das Problem ist halt, wo stehen wir jetzt? In was für einer Lage befinden wir uns jetzt? Wir befinden uns jetzt auf Platz 3, mit, glaube ich, 39 Punkten, also punktgleich sogar mit Paderborn, ja, mit St. Pauli, die gestern gegen uns gewonnen haben, also von Platz 3 bis 5 haben alle 39 Punkte, wir haben halt ein bisschen bessere Tordifferenz, aber das ist zum Kotzen, wir haben es wieder mal verpasst, einen wichtigen Schritt nach oben zu tun, alle anderen haben eigentlich mehr oder weniger gepatzt, bis auf Fürth, die 5-0 gewonnen haben. Ja, das ist verdammt ärgerlich, und jetzt stehen wir eigentlich da, Platz 3 ist für mich persönlich komplett unzufrieden, also auch nicht zufriedenstellend.
Ja, die ganze Situation ist ja irgendwie da oben noch enger geworden. Ich meine, Düsseldorf hat jetzt endlich das bekommen, was wir schon lange gehofft haben, nämlich die erste Niederlage, halt auch gegen einen direkten Konkurrenten, Paderborn, jetzt punktgleich sind. Also wenn ich mir das jetzt so angucke, ist das ganze Thema verdammt eng geworden. Ich meine, Platz 6, 1860 mit 32 Punkten und Platz 7, Union Berlin mit 31 Punkten, sind jetzt auch nicht so ewig weit weg. Ja, wenn du da mal 2-3 Spiele vergeigst, wird das richtig eng da oben.
Ja gut, 2-3 Spiele kannst du dir in der Saison momentan ohnehin nicht leisten. Das kannst du alles abhaken.
Aber jetzt haben wir schon 2 Spiele.
Ja.
Ne? Aber ich meine jetzt 2 Spiele in Folge verlieren. Sowas. Also wenn wir jetzt eine Serie an Niederlagen hinlegen, dann war das Thema Aufstieg, ich will nicht sagen durch, weil natürlich ist jetzt keiner am 19. Spieltag aufgestiegen bis jetzt, aber dann wird es auf jeden Fall ganz schön haarig. Gerade wenn man sieht, wie die Mannschaften jetzt, also Fürth, Düsseldorf, auch um uns herum eben die Punkte holen. Ich glaube, was uns noch zum Vorteil gereichen kann, ist, dass wir jetzt einfach Paderborn und Düsseldorf relativ dicht beieinander haben und da werden wir gut aus den Startlöchern kommen, sage ich mal, nach der Winterpause, da Chancen haben, wenn wir die eben, wie soll ich sagen, auch schlagen, dass wir dann mit einem guten Gefühl vielleicht die Saison, die Restsaison absolvieren können, weil ja dann doch alle anderen nochmal irgendwie so kleckerweise gegeneinander spielen. Also da immer mal wieder die Chance besteht, sich irgendwie abzusetzen. Ich glaube, das ist der einzige Vorteil, den wir momentan jetzt noch haben.
Ja.
Stimmt. Ja, aber es ist halt schon wieder scheiße, wenn du jetzt schon wieder auf die Blödheit der anderen hoffen musst, ne? Also mit Düsseldorf, dass die ihr erstes Spiel abgegeben haben, das war die perfekte Ausgangssituation. Und das wäre einfach sau wichtig gewesen, da jetzt zu verlieren. Was halt scheiße ist, ist das für uns die Saison zu gewinnen. Ja. Was halt scheiße ist, dass die Saison für uns schon so lange läuft. Das mit der zweiten Liga, dass jetzt die ersten zwei Spiele schon vor der Winterpause gemacht werden für die nächste Saison, das ist halt kacke. Aber da muss jeder mit klarkommen und wir auch.
Naja, wobei, also da um mal einzuhaken, weil das war nämlich der eigentlich auch einer meiner Hauptgedanken von gestern Abend. Wir sind da halt schon irgendwo im Nachteil. Wenn ich überlege, so bei uns, was mich gestern auch gestört hat, war einfach so die Spritzigkeit im Mittelfeld von unseren Altbekannten, über die wir jetzt ja auch nicht irgendwie, die wir jetzt nicht, wie soll ich sagen, nicht weiter diskutieren müssen, irgendwie Meier, Köhler, etc. Jung, Rode, die spielen halt einfach schon doch eine sehr, sehr lange Saison mit einer relativ kurzen Sommerpause mit einem irgendwie Abstieg, der auch relativ in der letzten Minute irgendwie klar war. Also ich glaube, da hat man gestern auch ein Stück weit gemerkt, dass da die Knochen schon schwer sind. Ob man das jetzt, wie man das jetzt findet, ob man da sagt, na gut, ein Bundesligaspieler, der muss es abkönnen oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich glaube, das war gestern schon ein relativ großer Faktor und das ist auf jeden Fall ein Nachteil für uns momentan. Oder war jetzt den letzten beiden Spieler auf jeden Fall ein Nachteil.
Ja, was mich an der Sache so ein bisschen schockiert ist, auch wenn du gesagt hast, wir wollen nicht auf ihn rumhacken, aber es läuft halt in vielen Teilen schon wieder wirklich ähnlich, wie es im letzten Jahr gelaufen ist. Der Schwegler stellt sich nach dem Spiel hin, gibt ein Interview, wo er sagt, bei uns hat die Mannschaftsleistung nicht gestimmt, wir haben nicht als Mannschaft zusammengespielt und es hat einfach das Team gewonnen, was den stärkeren Willen und die stärkere Mannschaftsleistung hatte. Und da müssen sich ein paar Leute mal Gedanken drüber machen. Ein Meier spielt genauso beschissen, wie er Ende letzter Saison gespielt hat. Und das nicht erst gestern. Ja.
In Köhler genauso. Das muss ich auch mal jetzt dazu sagen. Oha. Ich habe mich angenommen verhalten. Ja, und habe immer versucht, irgendwas Positives zu finden. Aber gestern bin ich schon explodiert. Das werden die fleißigen Zuhörer jetzt schon wissen. Stadtkind oder Benny. Ja, gestern bin ich schon explodiert und es geht heute weiter. Ich kann mich nicht mehr dagegen wehren und muss einfach sagen, dass der Köhler mittlerweile seinen Platz oder seine Berechtigung bei der Eintracht wirklich verloren hat. Und ich sehne mich nach einem adäquaten Ersatz. Ein adäquater Ersatz wäre zum Beispiel ein Schneemann, den du da hinstellst.
Aber du platzt doch mittlerweile schon, wenn du den Namen in der Aufstellung liest, oder?
Nee, ich bin jedes Mal, weißt du, ich reg mich auf, leg mich schlafen und bin wieder eigentlich total fit und wieder total positiv, ja. Und selbst wenn ich seinen Namen da lese, dann denke ich mir, naja gut, normalerweise ist er ein Babsack, aber vielleicht macht er dann das entscheidende Tor und dann denkt wieder jeder, oh, Köhler, ich hab's immer gewusst, ja. Aber ja, ich will schon sagen, ich werde schon mittlerweile ein bisschen missmutiger, ja.
Aber, ja,
aber meine, apropos Aufstellung, ne? Wie hat's denn mein kleines Dickerchen in den Kader und auf den Platz geschafft?
Das haben wir auch wieder völlig unrealistisch.
Also ich, das kann ich mir nur vorstellen, also dass er den nicht mehr mit einer Nummer und mit einem Preisschild auf dem Rücken rausgejagt hat, war alles. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass das halt eben so 15 Minuten Schaulaufen war, so frei nach dem Motto, hey, so sieht er aus, so ein bisschen mit Ball kann er umgehen, er lebt noch, ihr für 2,50 Mark kannst du ihn mitnehmen, Sofortkauf. Ja.
Also wenn das der Grund war, dann muss ich sagen, hat er sein, ich sag mal, Vorstellungsgespräch, was er dann gestern hatte, genutzt, weil er ist positiv aufgefallen in dieser desolaten Mannschaftsleistung.
Ja, sagen wir es mal so.
Bei mittelmäßigen Weitschüssen, die alle irgendwo gegen die Bande geklatscht sind.
Sagen wir es mal so, er hat den Ball Richtung Tor bekommen und er ist nicht so negativ aufgefallen wie die anderen.
Ja, aber ganz ehrlich, ich bin auch komplett dafür, dass wir diesen Erlebkuchenfresser da endlich mal wegbekommen. Ja, aber meine Güte, das wird jetzt auch schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand ernsthaft nach den Leistungen, wenn man das überhaupt Leistungen nennen kann, die er bei der Eintracht gezeigt hat, großes Interesse hegte, der nicht in den letzten zwei, drei Jahren komplett die Augen verschlossen haben.
Natürlich, so ein Fußballverein aus der Wolfsburg, deutschen Hauptstadt könnte ja eventuell jetzt mit dem neuen Trainer und so, nicht wahr?
Da schicken wir auch gleich den Köhler mit, der ist ja wieder, wie soll ich sagen, der ist ja wieder Muttersprachler auch und mit Eier auch, dann kann das Köhler alle wieder haben. Kann alle mitnehmen und da bei Hertha
Es wird schon sauschwer. Also ich meine, das wird jetzt eine Heidenarbeit für den Hübner und ich hoffe und ich bete fast zu Gott, dass er den einen oder anderen da jetzt irgendwie verscherbeln kann, weil natürlich die meisten sind ja komplett unverkäuflich, also unverkäuflich im negativen Sinne, ja. Also die kannst du nicht an den Mann bringen, ja, wenn schon potenziell gute Spieler keinen Verein finden. Was sollst du dann erst mit Leuten wie Kayo machen, ja? Ich meine, bei Köhler, den könntest du immer noch mal in Augsburg verscherbeln. Wobei, aber das haben wir ja schon öfter mal gesagt, der wird wahrscheinlich nie einen Verein wechseln, wird mich noch bis an mein Lebensende quälen, ja.
Hey, der hat doch jetzt auch einen Vertrag bis wie lange unterschrieben?
2014.
Aber jetzt lasst mal den Ghetto in Ruhe, der hat dieses Jahr schon echt anständige Spiele gemacht.
Ach, das ist mir aber nicht
genug. Ja, das ist aber auch schon ein paar Tage her. was mich gefreut hat, war ja die Einwechslung von Friend.
Ich auch. Ich habe ihn seit drei Podcasts gefordert, jetzt ist er gekommen.
Ja, aber viel zu spät, da kann er auch nichts mehr machen. Also was war es, 81. Minute oder was?
War schon fast ein Schlag ins Gesicht, ehrlich gesagt. Also ich fand es gut, dass er ihn eingewechselt hat zur 82. Minute. Ich fand es auch gut, dass man da für den Jagba rausgenommen hat, der mir auch nicht so gut gefallen hat. Aber ja,
viel zu spät, ich hätte ihn schon 10 Minuten früher mindestens aufgebracht.
Das wiederum kannst du nicht machen. Also du kannst nicht 20 Minuten vor Abpfiff, kannst du nicht deinen linken Verteidiger rausnehmen und hinten alles komplett aufmachen. Also,
wieso? Idrissou ist doch da nach hinten links gerückt. Der kann es doch auch, ja?
Ja, ganz großartig.
Schlimmer als Jagba kannst du es doch in dem Spiel nicht machen.
Nein,
ja?
Das ist schon risikoreich, ne? Und dass der Jagba keinen guten Tag gehabt, da sind wir uns, glaube ich, auch einig.
Wochen.
Ich sag mal so, hinten noch eine Dreierkette umzustellen oder einen Stürmer, der übers ganze Feld sprintet, wenn es sein muss, mit hinten reinzupacken, kannst du, glaube ich, nicht in der 70. bringen. Aber ich weiß auch nicht, warum man Kayo in der, was war das, Pan 60. gebracht hat, ne? Also so gerne ich ihn auch mag, dafür hätte schon der Friend reinkommen müssen. Und was ich halt nicht verstehe, ist, warum Trainer wie ein Funkel, ein Skibbe, ein Daum und jetzt auch der Fee, warum bei denen Leute wie der Meier und ja, in Anführungszeichen oder in Klammern auch der Köhler, immer so eine heilige Kuh sind. Also wann wurde denn Alex Meier das letzte Mal ausgewechselt? Und er spielt hier momentan wirklich scheiße. Warum kann ich denn da nicht, wenn ich einen Kayo schon bringe, ihn für einen Meier bringen? Weil im Mittelfeld ja gar nichts mehr läuft. Warum kann ich denn nicht einen Idrissou, der sowieso überall rumrennt, wo er gerade lang will, halt überall rumrennen lassen und dann bringe ich halt einen Friend als zweiten Stürmer und nimm einen Meier raus oder nimm einen Köhler raus. Das verstehe ich nicht, warum das immer wieder so heilige Kühe sind. Steht es in denen im Vertrag oder? Also,
steht wahrscheinlich irgendwo drin, heilige Kuh, Ausrufezeichen.
Ja. Also ich denke schon, dass, also ich weiß nicht, Meier, den sehe ich ja generell ein bisschen unkritischer als du, Alex. Ich fand, er hat jetzt die letzten Spiele auch nicht wirklich gut gespielt, aber. Ja, ich weiß nicht, die ganze Mannschaft ist schlecht, aber du hast schon recht, natürlich könnten wir ihn mal auswechseln, aber es scheint so zu sein, als wäre für das ganze mannschaftliche Gebilde so von großer Bedeutung, dass er nicht einfach ausgewechselt werden kann, was aber dann schon für die oder gegen die Mannschaft spricht, ja,
mal ehrlich gesagt. Du bist doch vom Sebastian bezahlt.
Nein, ich... nur mit Marken.
Mit Stadion, Bier, Märkchen.
Ja, nee,
so, dann ist mir...
Ja?
Ja, die Aufnahme hat sich gerade eben mal kurz verabschiedet.
Oh, okay.
Ja.
Muss ich jetzt alles normal sagen?
Na, ich habe noch ein Backup, auf das ich hoffe.
Ach so, also wollen wir jetzt gerade weiterreden oder so?
Ja, mach weiter.
Alles klar, naja. Ja, so ist es halt. Das ist also, du hast schon recht, Meyer könnte auch mal eine Auszeit bekommen, aber wir haben auch, ganz ehrlich, wenn ich jetzt auf die Reservebank schaue, wen haben wir denn da? Ein Korkmaz, ein Bell... Bell halt für die Innenverteidigung, aber ansonsten diese Dominik Schmidt, der...
Lass uns den Lehmann einfach mal hinter den Spitzen spielen.
Ja, Lehmann war ja jetzt auch gar nicht fit.
Er war krank. Genauso wie Hoffer übrigens. Deswegen hat Hoffer auch nicht gespielt. Hoffer war auch krank.
Ja, genau. Oh, ja, Hoffer hat mir echt, also finde ich echt schade, dass er nicht irgendwie da war, weil also Hoffer muss für mich eigentlich regelmäßig spielen. Ich finde ihn wesentlich besser als Gekas. Auch wenn der vielleicht auch nicht alle Dinger trifft, aber ist, für mich ist Hoffer irgendwie der agilere von beiden. Und ganz ehrlich, wenn wir irgendwie ein bisschen gutes Angebot für Gekas bekommen, habe ich auch kein Problem damit, ihn in der Winterpause jetzt abzugeben. Ich wäre wirklich dafür, radikal hier mal ein paar Leute, die du auch wegbekommst, vielleicht mal rauszunehmen und beziehungsweise wirklich zu verkaufen und dann vielleicht die Mannschaft in der Winterpause ruhig nochmal, ganz ehrlich, dann nimm mal das Risiko auf dich und wechsel auf 5 Positionen, ja, geh halt mal nochmal in die Vollen. Und jetzt, wenn ich jetzt schon hier höre, mit Manchester City scheint sich da wirklich was zu ergeben, da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, ja, dann würde ich das auch ausnutzen.
Um auf Alex' Frage vielleicht mal kurz einzugehen, wann der Kollege Meyer das letzte Mal ausgewechselt wurde, das war am 7.11. im Spiel gegen Erzgebirge Aue in der 63. Minute gegen Lehmann und das war auch bislang in dieser Saison das einzige Mal, dass er ausgewechselt wurde.
Ja, also ist halt auch so mein Eindruck, ne? Und irgendwie zieht sich das seit Jahren hinweg, egal welcher Trainer da ist und von daher...
Ja, ein Tapetenwechsel würde ihm ja auch mal gut tun, das habe ich ja auch schon zur Sommerpause gesagt. Ich meine, an ihm kann man das natürlich jetzt nicht allein festmachen, aber ganz grundsätzlich.
Ja, also grundlegend gibt es ja so einige, die man mal hätte, ihnen mal eine Auszeit gönnen können, mal ein bisschen umstellen können. Also ich meine, der Kader gibt es ja durchaus her, dass du da mal ein bisschen ausprobierst. Ich bin echt mal gespannt drauf, was man dann jetzt in der Winterpause da an Ver- und Zukäufen dann oder Verleihen und Zuleihen, falls man das so sagen kann, dann da machen kann. Also das wird wirklich spannend.
Ja, lass uns doch mal hier über dieses Menu-Ding reden, also Manchester City-Ding reden. Ich finde das einen genialen Schachzug und das bringt eigentlich direkt ein Thema auf, was wir auch seit Jahren haben, nämlich Scouting. Finde ich geil, dass das an der Stelle jetzt mal angegriffen wird.
Ja, also es sieht für mich momentan danach aus, dass es auch wirklich nicht nur eine reine Luftnummer ist, gerade auch, weil man jetzt schon ein bisschen was gelesen hat, also wo auch verschiedene berichten, dass an der Manchester City-Sache wirklich was dran ist und Hübner da wirklich ganz knallhart dran arbeitet. Und das dazu passt natürlich jetzt auch das Gerücht, dass Mohamed Abu, das ist ein Spieler, der spielt bei Stromsgodset, wie auch immer, in Norwegen, ist ausgeliehen von Manchester City, hat sich da relativ aber gut entwickelt, jetzt auf dem Sprung zur Eintracht. Das ist ein rechter Mittelfeldspieler, der aber auch defensives Mittelfeld spielen kann. 20 Jahre, Ghanaer, klingt zumindest als guter Ersatz, aber jetzt nochmal ganz grundsätzlich zu dem, was du gesagt hast. Ich denke auch, dass es unserem Scouting zumindest nicht schaden kann, weil was willst du von so einer ganz anderen Arbeit noch zerstören?
Genau, was willst du von schlecht noch schlechter machen? Also das wird schwierig.
Ja, vor allen Dingen, ich habe halt auch den Eindruck, dass wir über Jahre hinweg jetzt überhaupt keine wirkliche Scouting-Abteilung haben, weil für mich ist es eher so eine Auffangstation für ehemalige Eintracht-Spieler, denen man die Treue halten will.
So ganz ist es aber auch nicht, aber wir müssen halt schon festhalten, dass wir, sage ich mal, nichts gescoutet haben, was bei uns eingeschlagen ist, geschweige denn, was man irgendwie hätte Gewinn bringt, auch mal irgendwo anders hin hätte verkaufen können.
Das ist der Punkt. Also
das sind natürlich einfach zwei Punkte, die natürlich katastrophal sind für die Scouting-Abteilung.
Naja, so gar nichts kannst du auch nicht sagen, ne? Also ich meine,
ja, aber wir haben gerade. Ja, okay, der Rode, aber ja, der lag ja quasi vor der Tür. Also der.
Naja, gut, andere Spieler, die quasi vor der Tür lagen, jetzt um nur mal den Namen Ocean zu erwähnen, da haben wir es auch vergeigt. Ja?
Richtig,
also,
ja.
Will keine Sau haben.
Ja, aber grundsätzlich, ja.
Ja, es ist halt auch ein Söldner, aber halt auch einer, der vielleicht ein bisschen was bewirkt hätte, ja.
Kickersschwein.
Das Problem ist, dass die Leute, die wir geholt haben, die waren also jetzt gerade auch in dieser Saison, das waren alles die offensichtlichen. Da hast du jetzt keinen dabei gehabt, wo so großartig, oh, da weiß man noch nicht, da hat man viel Positives gehört, das waren alles die offensichtlichen Dinge.
Naja, gut, also Anderson war jetzt nicht so offensichtlich und das ist jetzt bislang ein der da am meisten noch raussticht.
Anderson ist ja auch kein Geheimtipp mehr.
Ja, fand ich auch nicht.
Jugendlicher mehr, den man scoutet oder kein Spieler, den du, keine Ahnung, aus irgendwelchen Teilen der Welt holst.
Genau, ja, aber trotzdem guckst du dir die Spieler ja vorher mal von der Scouting-Abteilung her an und sagst von wegen, passen sie oder passen sie nicht.
Ja, ich glaube nicht, dass Leute wie in Andersen nur aus der Scouting-Abteilung kamen. Also ich glaube da...
Glaube ich auch nicht.
Die wurde sehr viel Handschrift von Fee und Hübner.
Ja, die wurden angeboten, aber natürlich, wir brauchen gar nicht darüber reden. Wenn es eine sinnvolle Verpflichtung in dieser Saison gab, dann war es auf jeden Fall anders und da brauchen wir überhaupt gar nicht darüber zu reden. Das ist vollkommen ein guter Transfer gewesen, aber insgesamt ist es für über Jahre hinweg, das ist ja jetzt nicht nur die Saison, das ist über die letzten drei, vier Jahre ist, das hat sich das entwickelt, dass wir einen kontinuierlichen Abwärtstrend in unseren Transfers hatten, die wirklich auch zu Verstärkung, dauerhaften Verstärkung wurden. Ja, und das ist.
Und vor allem, die du auch wirklich mal hättest weiterverkaufen können. Weil ich meine, klar gibt's Rode, gar keine Frage, aber zählen wir mal die Latte auf von Leuten, die Verlustgeschäfte waren. Fenin, Petkovic, Belaid, Korkmaz, Kayo, etc. Ja. Also da ist so die Liste deutlich länger.
Korkmaz ist eigentlich mittlerweile jetzt schon eigentlich seit einem Jahr wieder durchgängig fit, bis auf kleinere Wehwehchen. Aber wenn du dir überlegst, dass wir den irgendwie für um die 3 Millionen gekauft haben und jetzt hat er noch, wenn du beide Augen zudrückst, einen Marktwert von 1 Million, ja, und die bekommst du niemals für Korkmaz momentan. Ja, ja, was sollst du da sagen? Aber ich meine, Korkmaz könntest du noch verkaufen und den sollten wir vielleicht auch verkaufen, weil das ist einer, wenn er jetzt auch fit ist, wird er zumindest vielleicht zurück nach Österreich gehen, ja, und das wird ihm vielleicht auch nicht schlecht tun. Also den würdest du noch losbekommen.
Ja, was wären denn so Kandidaten, wo wir sagen würden, die sollte man versuchen zu verkaufen oder auf jeden Fall zustimmen, wenn ein Angebot.
Also ich gehe mal die Liste durch, ne? Ich gehe mal einen Kader durch. Also Djagba wird ja gerüchtet, dass zwei französische Erstligisten an ihm dran sind, einmal Toulouse und einmal Bordeaux. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein guter Verein wie Bordeaux wirklich ernsthaftes Interesse an ihm hat. Wenn die Ablöse stimmen sollte, sollten wir uns da trotzdem auch Gedanken machen. Dann Belaid, ganz klar, brauchen wir nicht drüber sprechen. Zavelas, entweder Djagba oder Zavelas.
Ich würde gerade sagen, einen von beiden musst du behalten. So ganz ohne Linksverteidiger ist halt auch schlicht. Es sei denn, du kriegst halt einen vernünftigen Ersatz. Aber der muss dann bei so einem 2-1-Tausch schon, extrem sicher sein. Also,
das würde ich nicht machen mit der Pause. Wie gesagt, Linksverteidiger, da können wir uns glücklich schätzen, dass wir trotzdem noch so zwei von der Form haben. Das würde ich nicht machen. Dann hast du Korkmaz, habe ich gesagt, würde ich verkaufen. Mhm. Clark auf jeden Fall. Weil Clark spielt bei uns überhaupt keine Rolle. Ja, und ansonsten Kayo noch, Tietje Rivero, könnte man von mir aus auch verkaufen, spielt überhaupt keine Rolle. Gekas, mir aus auch, ja. Das habe ich auch schon gesagt. Alvarez auch und Rob Friend, wenn ich hier höre, dass er ausgeliehen ist von der Hertha, könnten wir theoretisch auch drüber sprechen, dass man Rob Friend vielleicht abgibt. Wobei wir da nicht wissen, wie das mit Idrissus Operation aussieht, ne?
Ja gut, wenn du Interessu fragst, dann sagt er ja von wegen, ah, jetzt so mehr oder weniger direkt nach dem Abpfiff unter das Messer und dann zwei Tage ausruhen und ab Anfang Januar bin ich wieder voll im Training drin. Also der spritzt sich, glaube ich, zur Not auch selbst fit, damit er dann nachher auf dem Platz stehen kann. Also.
Aber du siehst, sind vorneweg 7, 8 Namen, wo glaube ich, keiner von uns großartige Probleme hätte, wenn sie nicht mehr bei der Eintracht wären. Ne? Und habe ich nicht aufgezählt.
Das ist wahrscheinlich nicht. Also Probleme, wenn sie nicht mehr da sind, hätte ich jetzt keine. Ich würde mir halt Gedanken machen, wenn du sie alle abgibst und dafür nur 2, 3 zurückhol oder 2, 3 neue holst, weil halt einfach der Kader dann schon extrem ausgedünnt ist. Wenn dann mal ein paar verletzungsbedingt ausfallen, stehst du dann nachher halt auch da und musst dann irgendwelche Jugendspieler akquirieren, damit du dann da über die Runden kommst.
Ja, habt ihr da noch irgendwelche Meinungen dazu zu den von mir genannten Spielern? Habt ihr so Einwände bei dem einen oder anderen oder geht ihr da?
Ja, also beim Linksverteidiger musst du halt grundsätzlich, glaube ich, vorsichtig sein, weil da einfach ja nicht sehr viele gute gibt. Aber ehrlich, also entweder Zavilas oder Djagba, einen von beiden würde ich auch abgeben. Ja, sonst natürlich sind es die üblichen Kandidaten, die wir ja auf der Liste haben, die schon länger auf der Streichliste stehen. Ich meine, Habib Belaid, das war halt auch ein Missverständnis. Da sind wir uns mal, glaube ich, alle einig drüber, dass der da irgendwie, wenn der Vertrag halt, ich denke, der wird es absitzen. Also ich denke, da findet man niemanden oder wir leihen ihn halt nochmal nach Frankreich aus. Aber grundsätzlich, denke ich, wird der es absitzen und dann weiß ich, wohin wechseln. Aber ja, ansonsten, ich denke, es wird aber einfach schwer für die Spieler, die du jetzt auch genannt hast, Marvin, einen Markt herzustellen.
Ja, weil, definitiv.
Ganz viele von denen, ich meine, gut, Korkmaz, klar, das sehe ich auch, der geht zurück nach Rapid, zu Rapid oder halt irgendwo anders in Österreich. Da denke ich, besteht durchaus die Chance, aber sind wir mal ehrlich, wo soll denn Kayo hin?
Also, ja, genau. Kayo will selbstverständlich in Brasilien, wenn den keiner haben, sonst haben sie Angst, dass er den Zuckerhut alleine aufisst. Ja, also muss er auch aufpassen. Zavelas kannst du vielleicht irgendwie wieder zurück nach Griechenland. Ja, da hat er wahrscheinlich auch noch eine bessere Lobby. Aber
ich habe doch auch kein Geld.
Ja, aber du weißt ja, wie das ist. Zur Not kriegst du einen Kredit von Maschmeyer, dann läuft der DAX. Ja, also ist jetzt auch nicht
die
so.
Die können den Herrn Wulff mal fragen, wie man an so Kredite rankommt.
Ja, da gibt es doch bestimmt auch irgendwelche Juweliere, ja. Naja, gut. Aber ja, auch Clark, das ist total schwierig, den an den Mann zu bekommen. Ich habe jetzt gehört.
Im Prinzip hast du ja, sind ja alle von denen, die du aufgezählt hast, jetzt mal von einem GKS abgesehen, eigentlich alle irgendwie so in einem Bereich, wo du sagst, die sind schwierig, irgendwo unterzukriegen, oder du musst halt einfach so immens Abstriche beim Geld machen, dass du auch sagst, es ist vielleicht auch lohnenswerter, sie da zu behalten und sie im Zweifelsfall mal einzusetzen, als sie jetzt für das wenige Geld dann da abzugeben.
Richtig, ja, gerade wenn Korkmaz Vertrag läuft 2012 aus, Kaio auch. Naja, gut, dann wenn Korkmaz sich gut im Training anstellt, dann wird der Fee auch nicht unbedingt sagen, du haust jetzt ab, ja.
Ja, aber natürlich, wenn man Korkmaz jetzt noch loskriegen will und dafür nochmal irgendwie Geld sehen will, dann ist natürlich jetzt die letzte Chance, wenn der Vertrag 2012 ausläuft.
Also, ja, das ist richtig.
Ja, aber ich glaube, das Geld braucht man jetzt auch gar nicht mehr gucken, weil es ist auch kein Verlustgeschäft mehr wird. Ich meine, das wird es einfach nicht mehr geben. So. Also wir werden bei ganz vielen, zum Beispiel Kaio Korkmaz auf jeden Fall, wenn wir die verkauft kriegen sollten, werden wir auf jeden Fall Verlust machen, und zwar nicht zu wenig. Und das deswegen, wie auch schon angesprochen, natürlich ist es absolut wichtig, dass wir beim Scouting jetzt mal irgendwie auch mal wieder ein Plus generieren in naher Zukunft. Ich sag mal in den nächsten 5 Jahren, so grundsätzlich, über den Zeitraum.
Und einkaufen sollten wir zumindest, oder sollten zumindest versuchen mit ein bisschen Kreativität. Weil das ist das, was der Eintracht spielerisch momentan wirklich, wirklich abgeht. Das hast du auch gemerkt, selbst in unserer Druckphase beim gestrigen Spiel war nichts Kreatives anzumerken. Ja, Schwegler hat halt mit seinen defensiven Aufgaben viel zu tun, der ist wirklich noch bemüht und gehört zu einem besseren Drittel der Spieler in der vergangenen Hinserie, aber ansonsten fehlt es wirklich an der Kreativität im Spiel. Es ist auch alles viel zu ausrechenbar. Ausrechenbarer als bei einem anderen Verein. Und das kann auf Dauer nicht so bleiben.
Ja, und vor allem auch das gestrige Spiel, ich fühlte mich halt so teilweise, und so schlimm ist es auch, dass ich sagen muss, schon an diese Rückrunde der letzten Saison erinnere ich teilweise.
Ja, absolut.
Ja, also das ging, glaube ich, vielen so. Also was man so dann auch gestern während des Spiels dann Twitter, Facebook und so weiter verfolgt hat, war bei vielen so diese Aussage, dass sich das auch mit dem Ausscheiden im Pokal und dem, was dann danach jetzt gekommen ist, dann doch stückweise doch wieder sehr stark an das letzte Jahr erinnert. Oder an die letzte Saison erinnert. Also das ist, glaube ich, so ein Gefühl, was bei vielen umhergeht.
Ja, ja, und das ist auch ein Trend, dem muss man jetzt wirklich entschieden entgegentreten. Und sei es nur damit, einfach von der Demonstration her anders zu agieren wie in der letzten Winterpause und einfach jetzt mal Leute verpflichten, weil das war ja auch genau das, was wir in der letzten Winterpause nicht gemacht haben. Einfach ein Exempel statuieren. Nee, jetzt gucken wir schon mal und sind wirklich bemüht, dass wir den einen oder anderen noch holen. Wie gesagt, der wird spätestens nach heute Abend wird er wahrscheinlich eh kaum noch zu bekommen sein, ja, von Bochum, den Takashi Inui, offensiver Mittelfeldspieler, Japaner von Bochum, der wirklich eine gute Hinserie und macht und auch kreativ agiert. Gut, den würde ich zum Beispiel direkt nehmen. Der kostet zwar bestimmt dann auch seine halbe, vielleicht jetzt mittlerweile, weil er gegen die Bayern auch ein gutes Spiel gemacht hat, 1 Million. Der kostet natürlich viel Geld, ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass bei der Eintracht keiner Sonny Kittel da irgendwie den Riegel vorschieben wird. Aber da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Wer weiß, ob Sonny Kittel so schnell sich an die Zweitliga gewöhnen kann, ne?
Ja, aber was sind denn die Positionen, wo wir zwingend Leute bräuchten?
Rechte Verteidigung auf
jeden Fall. Rechte Verteidigung, ja.
Einfach als Ersatz für Jung auf jeden Fall. Ja, ich würde halt Innenverteidigung, weiß ich nicht, Innenverteidigung, es ist bis eigentlich gut bestückt. Ich würde auch wirklich offensives Mittelfeld noch einholen.
Genau. Also da, das wäre auch die Position, die ich am brennendsten sehen würde. Uns fehlt die Kreativität im Spiel. Wenn der Schwegler sich nicht ein bisschen um den Spielaufbau kümmert, dann ist alles dahin. Und was nach vorne kommt von, also ja, der Meier, Köhler, das bringt's halt alles nicht. Hm. Ja, ich meine, du hast einen Matmur, für den momentan in dem System, wo es gespielt wird, wenig Platz ist. Du hast einen Rode, der stets bemüht ist. Also ja, mir fehlt da so ein bisschen auch der kreative Treiber.
Der mir allerdings gestern in der zentralen Mittelfeldposition besser gefallen hat als bisher auf der rechten Mittelfeldposition.
Ja, okay.
Ich meine, er hat zwar in den letzten 20 Minuten dann abgebaut, was wahrscheinlich aber auch einfach daran liegt, dass er dann nachher platt war, wie so viele. Aber gerade so am Anfang fand ich ihn wesentlich spritziger und kreativer in der Mitte als da auf der Rechtsaußen.
Ja, können wir ihm nichts sagen.
Hat er auch mal selber auf eine sehr, wie ich fand, sehr forsche Art auch den Abschluss gesucht. Und das würde ich mir ja auch von einem offensiven Mittelfeldspieler auch öfter mal wünschen, weil ich meine, auch wenn der Meier jetzt schon 8 Tore geschossen hat, natürlich auch teilweise durch seine Kopfballstärke, aber ja, seine Torschüsse sind dann doch meistens eher halbgar, sagen wir mal vorsichtig.
Meier hat einen sehr genauen Schuss, aber seine genauen Schüsse sind halt immens langsam und total ausrechenbar. Und genau das ist das Problem. Ja. Das ist aus der kurzen Distanz, mag das ganz gut sein, wenn der Ball reinkommt und er dann einfach nur noch abschließen muss, dann kannst du sicher sein, dass der Meier kein Spieler ist, der den Ball wirklich übers Tor haut. Aber bei einer Situation, wo es schnell gehen muss, dann hat er halt einfach nicht, der Ball hat nicht den Drive. Ja. Und das ist wie so ein starker Pass beim Meier. Naja, das ist halt, ich meine, er hat schon ein paar Tore in der Saison geschossen, das kann man ihm nicht vorwerfen, aber irgendwie seine, wie Alex ja auch vorhin auch schon angedeutet hat, die Kurve geht nach unten, am Anfang wirklich stark und hat auch, glaube ich, fast jedes Spiel genetzt und danach hat kaum mehr was gesehen, ja, man hat nichts mehr gesehen. Und es gilt wirklich dagegen zu arbeiten, wir müssen jemanden wirklich im kreativen Bereich jetzt verpflichten, der den ganzen Laden aber wieder ein bisschen aufrüttelt. Natürlich spielen wir nicht mit der üblichen Spielmacherposition, die von einigen gefordert. Das ist nicht das Spiel der Eintracht. Aber trotzdem gibt's ja kreative Spieler, die mittlerweile auf rechts und links außen spielen und von da das Spiel antreiben. Ja, man denke an den erste Liga ist natürlich einfach, wenn ich da sage Reus oder so, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Aber die gibt's auch in der zweiten Liga bei Fürth zum Beispiel, ja. Auch wenn ein Prip so viel gescholten wurde, ja, ist trotzdem ein guter Spieler. Man hat jetzt das entscheidende Tor im DFB-Pokal geschossen, ja. Es gibt Spieler und auch hier den Beister. Ich meine, hallo, es ist auch ein Außenspieler. Was für ein Wahnsinns Transfer da von Düsseldorf. Das hätte niemand gedacht, dass er so gut abgeht, der Leihspieler vom HSV.
Ja, natürlich. Also es gibt da natürlich schon Möglichkeiten und ich denke, was auch nicht außer Acht zu erlassen ist, dass eben natürlich Köhler und Meier da in ihren Positionen jeweils relativ konkurrenzlos momentan noch sind. Und ich glaube, denen würde einfach auch dieser Konkurrenzdruck, wenn mal jemand da wäre, der auf Augenhöhe, wenn nicht sogar etwas besser ist, eben im Verein wäre, dass dann da auch vielleicht die Leistungskurve wieder ein bisschen nach oben gehen würde, beziehungsweise denen dann auch eher mal eine schöpferische Pause gönnen könnte. Und da insofern, also auf den Positionen jeweils wäre auch noch nachzubessern.
Ja, man kann aber wirklich davon ausgehen, dass Fede auch entsprechende Forderungen stellen wird. Das ist halt die Frage, die umsetzbar sind.
Ich gehe auch davon aus, dass wir wieder einige, ich will nicht sagen Grabenkämpfe, aber dass es wieder einige kleine Nicklichkeiten geben wird in Sachen Forderungen und Wunscherfüllung und so weiter und so fort, aber das gehört ja dann auch dazu. Finde ich besser, als wenn man zu allem Ja und Amen sagt. Ne? Wenn man dann warnt und vielleicht auch dementsprechend dann was getan wird, halte ich das grundsätzlich für eine ganz gute Sache.
Aber ich denke auch, ich meine, der Hübner hat sich bisher ja nicht dagegen gesträubt, mal einen gut auszuleihen unter guten Konditionen. Ich denke, das ist auch eine Option für den Winter. Also dann soll man doch irgendwie wieder Leute, die man jetzt ausgeliehen hat, vielleicht schon frühzeitig zurückgeben oder gucken, dass man den Vertrag dann auch irgendwie da rauskommt und dann halt eben schauen, dass man wieder neue Leute findet zum Leihen. Ich denke, da besteht ja durchaus die Möglichkeit.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn du auch wieder mal vergleichst, was wir jetzt geliehen haben, was wir gekauft haben. Die eingeschlagen sind, die sind geliehen. Und die gekauft haben, die sitzen halt auf der Bank.
Ja, am Groben hast du recht, ne? Bis auf Kessler. Gut, aber da ist halt auch, das ist ein spezielles Thema, wenn man meint. Ja. Aber sonst hast du vollkommen recht, ja. Die gekauft, naja.
Ja, das haben wir aber doch beim letzten Mal schon festgestellt, dass wir gesagt haben, dass wo man wirklich das Geld investiert hat, dass die sich bislang nicht allzu erfolgreich gezeigt haben. Ist jetzt die Frage, woran es liegt, ob die sich halt einfach nicht so anstrengen, weil sie im mehr oder weniger im gemachten Nest sitzen oder ob halt in dem Moment einfach die Auswahl für die Mannschaft nicht gestimmt hat. Das ist jetzt dann halt so ein Punkt, der wahrscheinlich schwierig zu beurteilen ist einfach.
Stimmt, ja. Aber wie gesagt, es ist halt auch so selbst so ein Lehmann, wo du gedacht hast, das würde eigentlich einschlagen oder er würde einschlagen, überhaupt nicht bei der Eintracht momentan zurechtgefunden. Ist ja ein bisschen eine einzige Täuschung. So, ich denke so, gerade Muss man auch sein und muss es auch so sagen und dann wird es auch dementsprechend bewertet. Ich hoffe nur, dass die Winterpause wirklich, wirklich dazu genutzt wird, die Eintracht wieder in Fahrt zu bringen oder auf eine Kurskorrektur anzustreben, weil wir befinden uns schon wieder in der Abwärtsspirale und das muss jetzt allen ganz klar deutlich sein. Ich will nicht immer wieder das Rückrundengespenst anmahnen, aber wir müssen jetzt wirklich mit aller Macht dagegen angehen. Die nächsten Spiele werden auch noch recht schwer, bis wir wieder Mittelklasse-Gegner oder untere Klasse-Gegner aus der zweiten Liga bekommen. Dauert es noch eine Weile und wir müssen jetzt in der nächsten Woche, wir haben es jetzt versäumt, aus 6 mögliche Punkte, die durchaus möglich gewesen wären, haben wir nur einen gemacht. Auf Dauer kannst du es nicht durchziehen, sonst bist du bald raus und dann kannst du dir ganz andere Gedanken machen. Und da können sich viele Spieler auch bei der Eintracht über ihren Job neue Gedanken machen, weil dann sieht es finanziell ganz anders aus.
Ja.
Ja. Bevor wir uns vielleicht dann jetzt mal auf die kommenden 2, 3, 4, 5 Spiele konzentrieren, lasst uns doch mal hier gerade die zweite Frage für unser Gewinnspiel noch stellen, damit wir dann da auch noch vielleicht am Ende dann einen Gewinner haben, den wir dann hier verkünden können. Zu gewinnen gibt es von Ralf Weber ein von ihm selbst signiertes Poster von seinem Abschiedsspiel aus dem Jahre 2002. Ich wiederhole die erste Frage vielleicht nochmal für die Leute, die später erst zugeschaltet haben. Und zwar war Frage 1, wie viele Spiele hat Ralf Weber in der deutschen A-Nationalmannschaft bestritten? Und Frage 2, Achtung, die ist etwas länger. Und zwar gab es da von ihm einen, ich glaube, relativ legendären Ausraster nach einem Spiel, wo er eine ja relativ teure Fernsehkamera zertrümmert hat. Damals gab es noch D-Mark-Preise, also ist ein Moment her. Und ich würde gerne wissen, in welcher Saison war das, wer war der Gegner und wie war das Ergebnis des Spiels? Was denn?
Leicht.
Ja, das ist ja zu einfach, zu schwer wollen wir es ja auch nicht machen. Es ist ja jetzt auch schon spät am Abend.
War ja keine neue Live-Frage, also.
Genau, ich habe nicht gefragt, welche Farbe hat ein Elefant? Grau oder lila?
Grau oder Sonnenschein.
Und zwar schickt ihr beide Antworten an per E-Mail an info@eintracht-podcast.de und es entscheidet nicht das Los, sondern die E-Mail, die einfach als erstes hier im E-Mail-Postfach landet. Und ich hoffe, dass wir dann zum Ende der heutigen Folge dann da noch einen Gewinner haben, den wir verkünden können und ansonsten ja reichen wir es dann nach. Ja, die kommenden Spiele, wir haben jetzt ein bisschen Ruhe, 5.2. geht's wieder los. War das Thema mit Trainingslager in Dubai jetzt eigentlich fix, Marvin, oder gab es da nochmal?
Also ich habe gar nichts Gegenteiliges gehört. Ich gehe jetzt eigentlich fest davon aus, dass wir wirklich in Dubai an den Start gehen und dort unser Wintertrainingslager beziehen. Also ich weiß jetzt gar nichts Neues. Ich habe gar nichts Neues gehört.
Okay. Ja, und dann dürfen wir am 5.2. Endlich kein Montagsspiel, dafür ein schickes Sonntagsspiel ran. Zu Hause gegen Braunschweig.
Mhm. Es ist da auch ein schwerer Gegner. Haben sich zwar mittlerweile von der absoluten Tabellenspitze ein bisschen irgendwie wegbewegt, aber sind immer noch in Schlagdistanz, da muss man aufpassen. Ne? Es ist kein leichter Gegner und zum Glück zu Hause, ich denke, was heißt zum Glück? Naja, doch, wir haben zu Hause eigentlich auch mittlerweile relativ viele Siege geholt. Auch ein Gegner, den wir ganz klar schlagen müssen. Ne? Und da geht schon weiter. Braunschweig ist nochmal eine andere Hausnummer, als wenn jetzt irgendwie, jetzt will ich schon Ingolstadt sagen, aber Ingolstadt, gegen die haben wir auch noch unten gespielt. Ja, Karlsruhe oder so. Ja, ist schwierig, ist ganz eng, aber da müssen schon die nächsten 3 Punkte her.
Ja, im Prinzip hast du ja eigentlich nur noch Spiele, die du gewinnen musst. Also wenn man sich das mal so anguckt, kannst du es dir in der jetzigen Situation gar nicht mehr erlauben, irgendeins der Spiele noch zu verlieren.
Stimmt, ja. Ich meine, unten die Mannschaft nehmen sich natürlich auch die Punkte weg. Ja, das sollte aber sowieso nicht unsere Interessenkreis im Endeffekt sein, ja. Aber wir müssen die ganzen Spiele, die wir jetzt noch haben, wir haben es verpasst, gegen Fürth Big Point zu landen, gegen St. Pauli hat St. Pauli den Big Point gelandet, jetzt haben wir nur noch gegen die Fortuna und gegen Paderborn die Chance, direkte Konkurrenten mehr oder weniger auszunocken, beziehungsweise irgendwie Fußlärm zu machen, und die Chancen müssen wir nutzen. Wenn wir nämlich das nicht machen, dann haben wir es aus eigener Kraft eigentlich kaum noch drin, irgendwie aufzusteigen.
Ja, und deswegen werden auch die Spiele jetzt, die ja auch relativ zeitnah dann nach der Winterpause auf uns warten, also Düsseldorf und Paderborn, da zählt. Das sind einfach beides 6-Punkte-Spiele. Da kommen wir nicht drum rum. Da wirklich mit aller Macht jeweils 3 Punkte zu holen.
Beschäftigt Alex, ihr euch irgendwie mit dem möglichen Nicht-Abstieg? Nicht-Aufstieg?
Ja.
Ja, also nach dem Spiel gestern sind mir diese Gedanken durchaus mal im Kopf umhergegeistert, wobei ich nach wie vor versuche, es so weit wie möglich nach hinten zu drängen. Alex, das hast du schön in die E-Mail reingeschrieben, ist auch alles richtig, aber du darfst halt nicht mitmachen.
Tut mir leid. Oh, verdammt, wäre ich Erster gewesen?
Du wärst Erste gewesen.
Ja, es ist... Ja, also ich beschäftige mich schon mit dem Nicht-Aufstieg. Ich meine, man will es halt jetzt nicht irgendwie... noch nicht zu sehr an sich ranlassen, aber es kann natürlich durchaus passieren. Und dafür müssen wir halt die Spiele gewinnen, weil wenn wir nicht aufsteigen, dann gibt es einen ganz radikalen Wandel bei der Eintracht. Da werden auch viele Steine wirklich nochmal umgedreht, die jetzt vielleicht trotz des Abstieges nicht umgedreht wurden. Dann sieht es wirklich ganz anders aus. Und ich weiß nicht, ob die ganzen Verantwortlichen wirklich das wollen. Fee ist auch so ein Thema, ja, aber es wird halt auch einfach...
Von den Strukturen her schwierig.
Ja, genau.
Also
ja.
Diese ganzen Spieler, die du jetzt geliehen hast, denen wirst du mit Sicherheit auch gesagt haben, von wegen hier, ein Jahr zweite Liga und danach spielen wir wieder oben mit. Das wird so eine Bedingung gewesen sein, unter denen, die unterschrieben haben.
Ja.
Ja, natürlich, ist dann also auch so ein bisschen die Frage, inwieweit er sagt, von wegen noch ein Jahr zweite Liga, Sponsoren, auch immer, also das ist nichts, was ich haben will.
Ja,
ich meine... Die Sponsorengelder gehen ja einfach erstmal grundsätzlich dann erst in den Keller, weil meistens sind die Verträge mit Sponsoren ja über 2 Jahre etc. Also das heißt, wenn man da mal jetzt in die zweite Liga runtergeht, gelten die ja halt meistens trotzdem weiter. Wenn jetzt aber natürlich noch ein Jahr zweite Liga drankommen würde, würden die ja entsprechend neu verhandelt werden. Also der Geldeinschnitt ist da ganz enorm. Irgendwie. Und das ist auf jeden Fall ein Nackenschlag. Da können wir uns auch von allen Ideen von wegen erste Liga etablieren etc. entfernen wir uns dann wieder deutlich. Also
ja, das hat ja Bröckel auch relativ deutlich in einem Interview letztens, wo er detailliert geschildert hat, wie die Finanzlage aussieht, wenn wir nicht aufsteigen würden. Das war, wo er ganz klar gemeint hat, das wäre jetzt nicht sein Abschiedsinterview gewesen, ich glaube bei der Frankfurter Rundschau war das, aber es war schon ein detailliertes Interview, wo es darum ging, wie die Finanzierung der nächsten Jahre aussieht, auch wenn wir nicht aufsteigen, dann rutschen wir natürlich auch allein die TV-Tabelle, wo die Geldausschüttung dann ist, rücken wir ganz weit nach unten und bekommen immer weniger Geld. In der zweiten Liga gibt es sowieso noch, glaube ich, nur noch die Hälfte von der ersten Liga. Also es ist problematisch. Natürlich sieht es dann alles ganz anders aus. Und über Fee brauchen wir ehrlich gesagt gar nicht mehr reden. Der wird sowieso definitiv kein Jahr zweite Liga machen. Viele andere Spieler auch nicht. Wenn Andersson nochmal so ein Rückrunde spielt, wie er die Hinrunde gespielt hat, da wird es auch den einen oder anderen Erstligisten geben, der an ihm Interesse hat. Andere Spieler auch. Gut, vielleicht wäre das dann mal vielleicht auch ein ganz guter Wandel, aber ehrlich gesagt, wir haben uns ja am Anfang der Saison geeinigt, es ist alle uns recht, wenn wir sofort wieder aufsteigen.
Ja, eigentlich muss das sein, weil du hast ja nicht nur auf der Einnahmenseite ein Problem, sondern allein die Stadionmiete, die kriegst du mit einer mittelklassigen Zweitligamannschaft, kriegst du die einfach nicht gestemmt. Und wir werden, wenn das nicht klappen sollte, nicht in der Lage sein, nochmal so eine Mannschaft zu stellen, wie wir es dieses Jahr haben. Und das muss jetzt auch allen nochmal klar werden und da mussten sich jetzt der ein oder andere wirklich nochmal am Riemen reißen. Da müssen wir in der Rückrunde richtig Gas geben.
Ja. Wir müssen auch ganz klar sagen, dass wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen und eben die entsprechenden Schritte dann passieren, dass es ja nicht gesichert ist, dass wir dann nächstes Jahr aufsteigen. Also dann sage ich der Spitze entsprechend auch deutlich weiter. Und dann muss man uns auch nicht mehr zum erweiterten Kreis der Aufstiegsaspiranten zählen, sondern dann könnten uns einfach auch grundsätzlich mehrere Jahre in der zweiten Bundesliga
befördern. Schau dir doch die Leute an, also die Mannschaften an, die es nicht im ersten Jahr nach Abstieg geschafft haben. Das hat dann angefangen, gut, früh, wenn du ganz weit zurückgehen willst, was heißt ganz weit, aber noch, München hat es nicht geschafft, einen direkten Wiederaufstieg, jetzt mittlerweile so gerade erstmal so in der zweiten Liga etabliert. Karlsruhe, die steigen jetzt anscheinend bald in die in die dritte Liga ab, wenn es so weitergeht. Also es gibt viele, viele Beispiele oder auch Duisburg, die da auf Platz 12 rumkrebsen. Bochum auch, ja, es ist die meisten, wie man gerade feststellt. Energie Cottbus und so weiter und so fort. Das sind lauter Vereine, die den direkten Wiederaufstieg nicht geschafft haben und wenn du den nicht schaffst, dann musst du dir halt mittelfristig ein anderes Konzept überlegen.
Ja, das sicherlich. Wobei man natürlich grundsätzlich die Strukturen bei Energie Cottbus nicht mit der Eintracht vergleichen kann. Also
das ist, nee, das ist klar, klar. Also
verschiedene Paar Schuhe, aber nein, natürlich. Und wie gesagt, das können wir alle nicht wollen, dass da irgendwie, dass es in der zweiten Liga endet letztlich. Oder in so einer Zweitligamannschaft. Das ist ja irgendwie, also.
Ja.
Also, gutes Trainingslager, ausruhen und dann den verpatzten Rückrundenstart wegmachen und nächstes Jahr nochmal voll angreifen.
So sieht's aus.
Ja, aber du hast ja die wichtigen Gegner dann auch mehr oder weniger direkt vor der Brust, ja. Also ein zweites Spiel dann gleich Düsseldorf, zwei Spiele danach dann Paderborn, die wir ja jetzt auch als direkte Konkurrenz sehen müssen. Also da wird sich's auf jeden Fall entscheiden. Also wenn du da dich nicht durchsetzen kannst, dann bist du sehr, sehr stark einfach auch von den Gegnern abhängig und das ist halt nichts, was man wirklich will. Also ich habe keine Lust, dann nachher am Ende, am letzten Spieltag dann da zu sitzen und drauf hoffen zu müssen, dass irgendein anderer nachher 3-0 verliert, damit wir es schaffen, da irgendwo oben reinzurutschen. Das ist nicht das, worauf ich Lust habe.
Nee, das war schon das letzte Spiel in der ersten Liga, das war schon Nervenkampf genug, wo du auf drei Spielplätzen, Fußballplätzen gleichzeitig gucken musst, wie steht's da, wie ist es hier. Aber wenn der jetzt noch ein Tor schießt, dann darf der aber nicht unentschieden. Nee, brauche ich nicht. Ja, nee, das muss aus eigener Kraft, muss das am besten schon vor dem letzten Spieltag klar sein.
Genau. Und gerade mit den Mitteln, die du diese Saison zur Verfügung gestellt hast, darf so ein Vabon einfach nicht passieren. Du musst ganz klar die Sache festmachen, ohne Wenn und Aber. Aber gut. Hoffen wir, dass die Eintracht das so macht. Ich meine, andere Mannschaften haben auch ihre Probleme oder kreieren sich ihre Probleme, wenn wir kurz in die erste Liga gucken mit Skibbe, ja, der wahrscheinlich jetzt zu Hertha wechselt. Ein kleiner Lacher darf erlaubt sein, ja. Wie ja jeder weiß, kann Skibbe relativ gut rückrunden, zumindest für die zweite Liga soll es dann auf jeden Fall reichen, liebe Hertha. Naja, viel Spaß.
Ja, ist dieses Streitthema, was wir da vorhin kurz hatten, jetzt eigentlich schon fest?
Nee, also der Funkel hat wohl schon öffentlich gesagt, dass er ihn unbedingt haben will. Hat auch gesagt, dass es schon Gespräche gab, dass seine Gehaltsvorstellungen wohl so sind, dass man sich ihn leisten könnte. Aber fix ist noch nichts.
Ja, aber trotzdem, Streit hat schon einen öffentlichen Appell an die Alemannia-Fans gerichtet und hat gesagt, dass sie versuchen sollen, ihre Ressentiments abzubauen. Wenn er zu Alemannia geht, dann will er wirklich mit Kampfeslust und Spielfreude agieren und sollen sie nicht darüber nachdenken, was davor passiert ist. Er weiß, dass er keinen Kredit hat, aber will diese Chance dann nutzen. Also das hat er schon relativ öffentlich gemacht. Ich denke dann schon, dass der Käse dann schon bald gegessen ist und wir Streit nächste Saison in der zweiten Liga sehen werden, beziehungsweise in der Rückrunde.
Ja, ist keine schlechte Verstärkung, ne? Also
nee, ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch nicht so wirklich viel gegen den Streit. Ich fand den, als er damals wegging, das fand ich relativ sauber, wie alles abgelaufen ist, ganz abgesehen davon, dass wir genügend Geld damals bekommen haben. Ja. Also ich gehe davon aus, dass Streit dann nächstes Jahr zumindest einmal gegen die Eintracht spielt.
Tja, dann schauen wir mal.
Der Weg zu Fuß ist ja auch nach Aachen jetzt irgendwie von Schalke aus auch nicht so weit. Also insofern ist ja auch nicht so schlecht.
Spielt er nicht im Moment irgendwie in Köln?
Ja, Viktoria, Köln. Okay. Hält er sich aber.
Ich dachte, er wäre immer noch bei der zweiten von Schalke.
Nee, hält sich.
Nee, da ist er schon längst rausgeflogen.
Ah, okay, jetzt klar. Er dürfte auch gar nicht mehr mit.
Ja. Von Köln bis Aachen ist jetzt auch nicht so immens
weit. Nein, da ist auch der Fußweg kurz. Der wäre jetzt blöd gewesen, wenn er nach Frankfurt laufen müssen.
Ja, gut, von Köln nach Frankfurt, das geht. Auf der ICE-Strecke lang ist er schnell da.
Ja. Sind wir auch mal gespannt, was mit dem FSV Frankfurt passiert. Der kleine Schwenk in die Nachbarschaft sei erlaubt. Die haben ja jetzt einen Trainer entlassen, den Beusen, nach anhaltender Erfolglosigkeit, wie man wirklich sagen muss. Und sieht auch wie alles ein bisschen konzeptlos aus. Jetzt stehen sie auch, ich glaube, auf Platz, lass mich raten, Platz 16 stehen sie mittlerweile, also auch kurz vor den Abstiegsplätzen. Und jetzt wird gehandelt, mal schauen, wer da kommt. Irgendwas wird da berichtet mit Benno Müllmann. Da wird sich aber auch der... Ja. Bruchhagen wird sich dann denken, scheiße, jetzt haben sie einen Spieler, jetzt haben sie einen potenziellen Trainer von mir geklaut.
Wobei da gestern auch schon auf Sport 1 so Namen rumgeistert, der Hessische Rundfunk war es, in deinem Heimspiel noch, da geisterten dann schon so Namen rum, da dachte ich, oh. Also irgendwie, Neuhurer war noch im
Spiel. Den haben wir auch gehört, ja.
Aber mal ganz ehrlich, jeder Nee, aber jeder von den fünf FSV-Fans beschwert sich, wenn der Neururer kommen sollte. Aber meine Güte, Neururer ist mit eigentlich fast größer als der FSV Frankfurt. Ob das jetzt so böse oder lieb gemeint ist, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber ich denke, dass der den Laden einigermaßen in Schuss bringen würde. Ich würde Neururer gar nicht so schlecht finden. Gerade vielleicht mal für eine Rückrunde oder so, für so einen Motivator. Für einen Bundesliga-Verein oder beziehungsweise für die Eintracht brauche ich ihn nicht. Aber beim FSV, er würde mich ins Stadion locken.
Wieso muss ich beim Motivator eigentlich gleich wieder an den Kollegen Baum denken?
Hey. Bestimmt auch wegen dem Heimspiel gestern, wenn du es gesehen hast.
Ich habe es nicht gesehen, nein. Seitdem der Hessische Rundfunk mich dann immer, seitdem der Hessische Rundfunk mich am Anfang immer mit von wegen Mainz und Co. quält, verweigere ich es.
Das hat auch nichts mehr mit Hessen zu tun, das würde ich auch mal ganz klar sagen.
Nee, die bringen auch am Anfang gerne mal einen Bericht über die Bayern. Also.
Genau, seitdem das so Bayern und Mainz am Anfang und dann vielleicht noch der FSV und wenn du Glück hast, kommt noch irgendwas über die Eintracht, wo sie sich wieder darüber beschweren, dass man gebrandschatzt und gemordet hat. Nee, danke. Ich verzichte.
Ja, auf jeden Fall hatten sie gestern irgendwie so ein sehr schönes Best-of der besten Sprüche von Christoph Daum in seiner Zeit bei der Eintracht. So einen schönen Zusammenschnitt mit Musik unterlegt, großartig.
Da hätten sie doch lieber 10 Minuten lang den Harry mit seinem lila Pulli gezeigt und irgendwie eine schicke Musik drunter gemacht. Das wäre wahrscheinlich ansprechender gewesen.
Ja, die hatten sie natürlich auch da im persönlichen Gespräch. Dann war ja gestern live aus St. Pauli.
Ah. Ja, die sollten uns lieber die Beiträge machen lassen. Da kommen
wir davon nur abgesehen.
Naja, so ist es. Und so bleibt's. Okay. Ja, schauen wir mal.
Bei Twitter bekomme ich gerade die Meldung, dass angeblich schon vermeldet wurde, dass der Herr Müllmann der neue Trainer vom FSV wäre.
Siehst du mal. Habe ich doch einen guten Riecher gehabt.
Du hast immer einen guten Riecher, also.
Hast du nicht gerade ein Loblied auf Neururer gesungen?
Ja, gut, ja, habe ich ja. Aber Müllmann hatte ich genannt. Naja, ist ja aber egal. Jetzt ist er auf jeden Fall, hey, gut, ganz ehrlich, auch obwohl ich in Frankfurt wohne, das spricht sich jetzt auch hier nicht komplett rum, dass der Müllmann der neue Trainer ist. Aber ich weiß, irgendwie um 12 Uhr gibt es anscheinend eine Pressekonferenz und da wird der neue Trainer präsentiert. Dass es Müllmann ist, wusste ich nicht. Jetzt müssen wir jetzt alle, die 5 Fans freuen sich jetzt oder eben nicht. Ein Mann mit Zweitliganiveau ist auf jeden Fall jetzt beim FSV.
Die Meldung, die auf transfermarkt.de steht, ist von 20.58 Uhr, also jetzt oder so Dreiviertelstunde her, also brandaktuell.
Ja, siehst du, oh ja, jetzt sehe ich es auch. Naja, siehst du, also kann man sich hier nicht beschweren.
Das Internet ist schon der Hammer.
Das ist sensationell. Ja, Christian stellt gerade eben berechtigt die Frage, haben wir noch Highlights aus diesem Jahr, die wir der geneigten Hörerschaft mitteilen wollen. Bislang haben wir hier auch außer der Alex noch keinen Teilnehmer am Gewinnspiel, aber die Alex läuft ja sowieso wie immer unter ferner Liefen.
Also ich habe ja die Frage entsprechend im Vorbericht gelesen und die Highlights 2011, da habe ich lange, musste ich lange nachdenken und habe bis jetzt immer noch keine gefunden. Also ich jetzt nicht mit der Eintracht verbinde.
Naja. Ja, das wäre aber so die Zielrichtung. Ich habe auch überlegt, da ist mir wirklich auch keins leider eingefallen. Ich meine, so die erste Hälfte des Jahres können wir ja eigentlich vollständig ausblenden. Das ist ja nichts, woran man sich jetzt erinnern will. Und ja.
Wenn wir es ganz wohlwollend meint, können wir sagen, das Highlight, das erste Frankfurter Derby seit etlichen Jahren.
Ja, gut.
Das, so, weißt du?
Irgendwie für die Auswärtsfahrer im Osten. Natürlich auch das Dynamo-Spiel und auch gegen Aue war auch beides, wie soll ich sagen, eine Reise wert und war für mich persönlich und wie gesagt, denke ich auch für alle anderen, die jetzt nicht um Frankfurt wohnen, eine schöne Sache.
Ansonsten ist mein Highlight 2011 fußballtechnisch oder eintrachttechnisch, dass bald 2012 ist.
Da ist was dran.
Ja. Alex?
Ich überlege noch, aber so richtig einfallen tut mir nichts. Also waren ein paar Kleinigkeiten dabei, aber so wirklich ein Highlight, wo ich jetzt sage, werde ich noch lange dran zurückdenken, eigentlich nicht. Also ich hatte mehrere, gibt's das Wort Lowlights?
Ja. Gibt's, ja.
An die werde ich noch lange denken, aber das Highlight, das kommt dann wieder 2012.
Das Highlight 2012 muss ganz klar der Aufstieg sein. Also
ja.
Ja.
Alles andere ist, glaube ich, nicht wirklich zufriedenstellend für uns in dem Moment.
Und dann die sensationelle Verpflichtung von irgendeinem ukrainischen Talent oder von bosnischen Talent, dass wir dann irgendwie für 3 Millionen verscherbeln, obwohl wir es für 200.000 gekauft haben. Irgend sowas kann
drin auch. 3 Millionen, 10.
Ja.
10 Millionen.
So ein zweiter Dzeko oder so.
Ja. Irgendwie sowas in der Richtung.
Wie gesagt, Dzeko war auch bei Teplice, glaube ich. Dzeko war bei Teplice und Fenin war bei Teplice und wir haben Fenin gekauft.
Ich wollte gerade sagen, wir haben den schlechten gezogen.
Ja.
ich kann ja mal kurz, ich war weg hier von der Grenze, ich fahre da mal rüber. Irgendwie.
Ja, nimm in Dresden den Christstollen mit, fahr mal rüber.
Genau, richtig spielbar Fall, wie es aussieht. Ich hab noch ein bisschen am Fernseher kleben.
Ja, über Twitter kommt gerade eben berechtigt die Anmerkung, dass ganz klar natürlich das Highlight war, wie die Herrschaften, die uns verlassen haben, weil ihnen Konkurrenz gefehlt hat, aufgrund der vorhandenen Konkurrenz jetzt nicht zum Einsatz kommen und die Bank warm halten dürfen maximal. Das kann man vielleicht so als kleines Highlight sehen, ja.
Ja, das bisschen Schadenfreude muss auch mal sein, ja, also gerade wenn man sich überlegt, naja, so ein Ochs und auch so ein Russ, gut, der hat jetzt mal ein Spiel gemacht, da haben sie zufällig mal nicht verloren, auch wenn er nicht wirklich da was dabei dazu beigetragen hat, aber ich denke, auf Dauer ist Russ auch so ein Kandidat, der wird uns im nächsten Sommer wahrscheinlich wieder angeboten.
Würde mich jetzt nicht wundern, wenn es da das eine oder andere Angebot wieder gibt in die Richtung, ja.
Ja, und ich hoffe, dass jeder, der das Angebot einmal in die Finger bekommt, es sofort zerknüllt, wegwirft und es ignoriert. Also da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr.
Du hast das Lachen vorher vergessen. Vorher lachen. Denjenigen angucken, sagen haha und dann in Müll.
Ja, das sehe ich aber ganz genauso, Alex. Sehe ich ganz genauso wie du. Da sollten wir auch standhaft bleiben. Dann hole ich lieber irgendeinen ganz anderen Spieler, bevor ich so Leute wiederhole. Ich meine, Ochs, muss ich sagen, hat sich eigentlich relativ wenig zu Schulden kommen lassen. Ja. Aber gerade so die Aussagen von Russ fand ich auch teilweise schon fast frech. Auch wenn man bedenkt, dass er bei uns auch den Durchbruch erst geschafft hat, ja, wie auch immer die Umstände gewesen sein mögen. Aber hätte auch ein bisschen mehr Dankbarkeit zeigen können und nicht irgendwie so komisch nachtreten. Das fand ich alles nicht so sauber, wie es gelaufen ist. Den Jungen brauche ich auch nicht mehr bei der Eintracht. Hesse, hin oder her, das Tischtuch ist zerschnitten.
Genau.
Ja, dann nähern wir uns dem Ende dieser Folge und auch dem Ende dieses Podcast-Jahres für uns. Ich möchte mich bei euch allen, die hier vom Team her mitgemacht haben, recht herzlich bedanken dafür, dass ihr euch wöchentlich die Zeit genommen habt. Dass wir hier das auf die Beine stellen konnten. Auch insgesamt bei den mittlerweile über 60.000 Downloads, die Herrschaften und Darmschaften da draußen geleistet haben. Es hat viel Spaß gemacht. Es sind einige schicke Audioschnipsel bei rausgekommen, die ich eigentlich auch mal irgendwann geplant in so einen Adventskalender verarbeiten wollte, was ich dann aus zeitlichen Gründen nicht geschafft habe. Aber ich nehme es mir fürs nächste Jahr wieder vor. Diesmal fange ich dann nicht erst im November an, sondern vielleicht schon einen Moment früher. dann drehe ich hier mal das Audio ein bisschen runter und lass mal was als Hintergrunduntermalung laufen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Dann wünschen wir mal allen Eintracht-Fans und solchen, die es noch werden wollen, schöne Weihnachtsfeiertage. Nehmt euch die Zeit, macht mal was anderes als Fußball schauen.
Fußball zocken mit FIFA.
Zum Beispiel, lasst euch reichlich mit Fußballspielen zu Weihnachten beschenken. Kommt gut ins neue Jahr. Den einen oder anderen wird sicherlich dann auch zum Hallenturnier in die Ballsporthalle tragen.
Mich zum Beispiel.
Dich zum Beispiel, sehr schön. Vielleicht sieht man sich ja noch.
Aber wenn der aktuelle
ganz schön der Masochist.
Und wie gesagt, schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und wir melden uns rechtzeitig vor dem Beginn der Rückrunde wieder. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.